Ja, ich freue mich, dass wir wieder bei euch sind. Wir waren ja letzte Wochenende schon da bei den Vorträgen, die sehr wertvoll waren. Was ich an eurer Gemeinde sehr liebe und schätze, sind viele Dinge, aber ich will mal drei aufzählen, die mir wichtig sind. Eure Ernsthaftigkeit, ja, hier in der Gemeinde, das finde ich sehr eindrücklich. Was ich sehr schätze, sind eure alten reformatorischen Lieder. Ja, die ich auch sehr gerne eigentlich singe. Und was ich auch sehr schätze, sind die jungen Leute, die hier sind. Das freut mich, dass in so einer kleinen Gemeinde doch viele junge Leute immer noch hier sind. Ja, ist nicht selbstverständlich. Es gibt viele Gemeinden, wo die Jugend, wenn sie dann mal so 17, 18 sind oder schon vorher, entweder irgendwo hingeht, wo es ihnen besser gefällt oder gar nicht mehr kommt. Und das ist auch eine schöne Sache bei euch. Ich möchte euch was weitergeben, was der Herr mir geschenkt hat. Und die Überschrift heißt eigentlich, oder es geht eigentlich darum, um einen Top-Musiker, der eine Depression hat. Und die Überschrift heißt Wege durch das Leiden. Und ich finde es eigentlich immer wieder sehr bewegend, wenn Menschen, die durch Leid gehen und durch große Nöte, wenn die alles aufschreiben, wie in einem Tagebuch oder Gedichte verfassen in der Zeit oder Lieder, die dann anderen später hilfreich sind. Ja, zum Beispiel der Paul Gerhardt hat es so gemacht. Der Paul Gerhardt hat sehr einfühlsame Lieder geschrieben, kam aus einem leidgeprägten Leben, ist im März 1607 geboren. Und hat die Auswirkungen vom Dreißigjährigen Krieg erlebt. Und es war eine sehr schlimme Zeit, Hungersnot, Seuchen, Übergriffe von Soldaten. Aber welch wunderbare Lieder hat er doch gedichtet, die wir heute noch singen. Sollte ich dir, o oh Gott, nicht singen, ja? Oder O Haupt voll Blut und Wunden. Es sind ganz tiefe, einprägsame Lieder. Ist Gott für mich so trete? Oder ich singe dir mit Herz und Mund. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Ja, das sind alles, ihr kennt die wahrscheinlich die meisten davon, diese Lieder. Und was hat der Mann erlebt? Ja, am 11. Februar 1655 hat er geheiratet, seine Anna Maria Berthold hieß sie davor. Und am 19. Mai 1656, also ein bisschen mehr als ein Jahr später, haben sie eine kleine Tochter bekommen, die Maria Elisabeth. Aber nur ein halbes Jahr später ist sie schon gestorben. Dann haben sie weitere vier Kinder bekommen. Von denen weitere vier Kinder sind wieder drei davon sehr früh gestorben. Und als einziger überlebte der Sohn Paul Friedrich seine Eltern. War der einzigste, der ihnen dann noch geblieben ist. Und ein Lied von ihm, das mag ich besonders gern, das heißt Befiehl du deine Wege, kennen bestimmt viele von euch. Das war das Lieblingslied vom Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Preußen. Hat 12 Strophen und ich will euch da mal kurz zwei, drei Strophen nennen, die mich besonders trösten immer wieder. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar nicht nehmen. Es muss erbeten sein. Also da merkt man doch, ja, der Mann hat viel miterlebt. Der ist einfühlsam und der bringt die wichtigste Sache auf den Punkt, so wie wenn er mit uns mitempfindet. Und deswegen spricht er zu unserem Herzen und ermutigt uns auch heute noch, nach so viele hunderte Jahre. Und ich möchte mit euch von diesem Top-Musiker, der eine Depression hat, lesen, und zwar den Psalm 77. Ich kann da aufschlagen. Psalm 77. Den werden wir heute Vers für Vers durchgehen. Wir lesen mal vor, dem Chorleiter nach Jedutun von Asaf ein Psalm. Meine Stimme ruft zu Gott und ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sinne ich nach, so verzagt mein Geist. Du hieltest offen die Lider meiner Augen. Ich war voll Unruhe und redete nicht. Ich durchdachte die Tage vor Alters, der Tage der Urzeit gedachte ich. Ich sah nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich, und es forschte mein Geist. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ich will gedenken der Taten des Herrn, ja deiner Wunder von Alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser, sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen. Und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten die Welt. Es erzitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg und durch deine Pfade und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Dieser Top-Musiker, den ich so bezeichnet habe, das ist der Asaf. Das ist schon eine berühmte Persönlichkeit. Also das ist ein großer Musiker damals gewesen, den Gott gesegnet hat und gebraucht hat im Alten Testament. Asaf heißt übersetzt Einbringer oder Einsammler. Vielleicht könnte man das auch ein bisschen auf sein Leben deuten. Er hat wirklich viele Erfahrungen und Dinge eingesammelt, die er dann in Liedform wieder weitergegeben hat. Er war ein Levit aus dem Stamm Gerson, lebte zur Zeit vom König David. Und er war besonders gesegnet, insofern ist mir eigentlich das erste Mal aufgefallen, er war Sänger, er war Dichter, aber er war noch was ganz Besonderes. Er war ein Prophet. Ist euch schon mal aufgefallen? Also mir ist es noch nie aufgefallen bisher, aber kann man nachlesen in 1. Chronik, ja, 25 und 2. Chronik 29 wird es extra genannt, dass er auch ein Prophet war. Also sehr begabter Mensch. Ihm werden 12 Psalmen zugeschrieben, die er geschrieben haben soll, und zwar der Psalm 50 und die Psalmen 73 bis 83. Und eigentlich findet man ihn fast immer zusammen in einem Team mit anderen Musikern, nämlich mit dem Heman und Jedutun. Die drei werden sehr oft zusammen genannt. Irgendwie haben die auch zusammen gearbeitet und gut funktioniert und sich gegenseitig ergänzt, ermutigt. Und so ist es auch kein Wunder, dass dieser Psalm, der von Asaf kommt, für den Jedutun, einer seiner Kollegen sozusagen, gewidmet ist. Ein Freund schreibt einem anderen Freund ein schönes Lied. Hast du schon mal, wenn jemand in Not war, jemand ein Lied geschrieben? Gut, das ist ja nicht jeder so begabt zu dichten, ja. Aber es ist schön, ich habe schon von Menschen, die in Not sind, ein Lied bekommen. Und es ist sehr tröstlich dann, ja. Und so ging es jetzt dem Jedutun, der hat jetzt hier ein Lied von diesem Asaf bekommen. Das geht natürlich noch viel weiter, das reicht zu uns. Das Lied ist auch für dich und für mich gedacht. Wir befinden uns hier im Buch der Psalmen. Ein Psalm heißt eigentlich so viel wie ein Gedicht gesungen zu musikalischer Begleitung. Und das war hier von einem großen Liederdichter, dem Asaf. Ja, die Psalmen sind eigentlich, wenn man es nach der Seitenanzahl nimmt, das größte biblische Buch überhaupt. Ja. Besteht aus 5 Bände, Das Buch der Psalmen ist eigentlich das Gesangbuch der Bibel, wenn man so will. Vielleicht kannst du mal. Der Samuel verteilt mal noch kurz meine Gliederung, damit ihr wisst, wie wir hier durchgehen durch die Verse. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das benutzen, dann könnt ihr mir besser folgen, falls ich mal irgendwie abschweifen sollte. Und ich will auch gleich jetzt mit euch diese Gliederung kurz, wenn sie jeder hat, erklären, was ich da vorhabe mit euch. Also wenn ihr die Gliederung vor euch habt, dann seht ihr, dass das um zwei große Teile geht in dem Psalm. Und zwar der erste Teil habe ich überschrieben mit dem Titel Wenn aus Leid Verzweiflung wird, die erste 11 Verse, und ab Vers 12 bis zum Ende, wie Verzweiflung zur Freude führt. Und das sind auch, das zeigt irgendwie, dieser Psalm ist geteilt in zwei Phasen, in zwei Situationen, in zwei Stationen. Die erste Phase ist der Weg, der eigentlich von einer schwierigen Notsituation in eine Art Depression reinführt. Der Psalm aus, der ist sehr aufrichtig. Der Asaf, der macht hier, der spielt nichts vor, ja. Der sagt uns, wie es ihm wirklich geht, was in ihm los ist. Seine Empfindungen, sein Grübeln, alles, seine Zweifel, alles. Die zweite Phase, ab Vers 12, ist jetzt der Weg aus der Depression heraus, wieder zurück zum freudigen Leben. Da sehen wir Glaube, da sehen wir Gottes Handeln und Nachdenken. Und so wollen wir diese zwei Stationen genau uns anschauen. Das erste, man könnte es auch so sagen, wenn falsche Therapie zur Frustration wird. Ja, da kommt der Not ins Leben von einem wirklich gottesfürchtigen, gläubigen Menschen hinein. Aber die Not führt zu noch größerer Frustration und Schwierigkeit. Das kann passieren. Einem gottesfürchtigen Mann wie Asaf ist es passiert. Ja. Und wenn es uns passiert, brauchst du nicht erschrecken darüber. Wenn es Asaf passiert, kann es dir und mir auch passieren. Aber der zweite Teil dieses Psalms, und das ist der ermutigende Teil, wie richtige Therapie zur Freude führt. Wie er wieder rausgefunden hat aus seinem depressiven Zustand. Wir wissen übrigens nicht, was seine Not war. Er sagt uns nicht. Er sagt auch nicht, wie es zur Not gekommen ist. Und er sagt uns auch nicht, was zur Wende geführt hat. Wir sind neugierige Menschen und mich würde das natürlich sehr interessieren, aber das sagt uns nicht. Jemand hat mal folgenden Ausspruch gemacht und das könnte man auch als Zusammenfassung fast für diesen Psalm sehen. Wenn verzweifelte Fragen dich plagen, können nur Gedanken an den Höchsten dich tragen. Ja, könnt ihr euch merken, das war ein langer Ausspruch, aber wenn verzweifelte Fragen dich plagen, können nur Gedanken an den Höchsten dich tragen. Schauen wir uns den ersten Teil an. Wenn aus Leid Verzweiflung wird, die erste 11 Verse. Hier finden wir irgendwie einen Weg, der von einer Not, mit einer Not beginnt und in eine wirkliche verzweifelte Situation führt. In eine Sackgasse führt eigentlich, ja. Wo er Nabelschau betreibt, wo er sehr ich-orientiert ist. Er blickt auf sich. Und dann schweigt er, erinnert sich an die gute alte Zeit. Er blickt in die Vergangenheit zurück, als alles noch gut lief, auf seine eigene Siege und was weiß ich alles. Aber das hat alles nur verschlimmert. Fangen wir bei Vers 1 an. Da wird Asaf uns genannt. Und für wen er oder wem er dieses Psalm gewidmet hat, dem Jedutun. Einer seiner Musikerfreunde. Und dann ab Vers 2 legt er gleich los. Er sagt uns, dass er in einer großen Not ist. Im Vers 3, Vers 2 und 3 gehören jetzt zusammen. Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Oder im Tag meiner Not. Eine Drangsal, eine Not, eine ganz große, für ihn belastende Schwierigkeit ist in sein Leben gekommen. Er weiß ja nicht, was es war. ob er krank wurde, ist, ob jemand, seine Frau gestorben ist oder ich weiß, mehr weiß es nicht. Aber es muss schlimm gewesen sein. Im Vers 2 sagt er, meine Stimme ruft oder schreit zu dem Herrn. Ich will schreien. Meine Stimme ruft zu Gott, dass er mir Gehör schenke. Das Schreien, das zeigt schon auch eine gewisse Intensität seines Gebets. Ja. Ich weiß nicht, wenn du betest und in Not bist, ist das wirklich laut? Kann das mal wirklich so laut werden, dass man sagen könnte, du hast geschrien? Ich muss ja nicht gleich der Nachbar hören, ja. Aber der Asa, der sagt nicht, ich habe geflüstert oder ich habe gesagt, ich habe geschrien. Er war richtig in Not. Da hat ihn schon auch Angst und alles überfallen. Das müssen wir mal aus dem Vers 2 rauslesen. Und es ist sein Wunsch, dass Gott ihm Gehör schenkt. Und Gott hat seinem Gebet Gehör geschenkt. Das erfahren wir jetzt auch in diesem Psalm, wie Gott das Gebet erhört hat. Und er ist sehr, sehr offen und ehrlich, empfindsam. Er sieht der Not ins Gesicht, er läuft auch nicht irgendwie davon oder so, ja. Er hat auch Hoffnung, dass Gott und die Gewissheit, dass Gott sein Gebet erhören wird. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es manchmal wirklich nicht einfach, wenn die Not groß ist, dem Herrn zu vertrauen. Es läuft halt nicht immer so glatt, ja. Da kommt eine Not und dann vertrauen wir einfach dem Herrn und geben alles ab. Wir wissen die Bibelverse. Wir wissen sie vom Kopf her auswendig. Aber es klappt nicht immer so einfach und es läuft nicht so glatt. Ich möchte euch da mal eine kurze Begebenheit vorlesen, die mich da angesprochen hat. Eine Geschichte von einem Mann, der mit seinem Lastwagen eine schmale Bergstraße entlang fuhr. Zu seiner Rechten fiel der Fels fast 170 Meter tief senkrecht in die Schlucht ab. Als der Fahrer um eine Kurve bog, verlor er plötzlich die Herrschaft über das Fahrzeug. Es schoss über den Straßenrand hinaus, kullerte den Abhang hinunter, unterging es in Flammen auf, das Fahrzeug. Der zu Tode erschrockene Fahrer wurde hinausgeschleudert, als sich sein Wagen über den Straßenrand stürzte, aber es gelang ihm, einen Busch zu packen, der am Rand des Abgrunds wuchs. Da hing er nun. Verzweifelt an den winzigen Ast geklammert, baumelte er über dem Abgrund und konnte jeden Augenblick abstürzen. Nachdem er mehrere Minuten lang versucht hatte, sich aus eigener Kraft hochzuziehen, schrie er in seiner Verzweiflung: Ist da jemand? Sekunden später hallte die Donnerstimme Gottes über den Berg. Ja, ich bin hier, sagte er. Was willst du? Der Mann flehte: Bitte errette mich. Ich kann mich nicht mehr lange festhalten. Nach einer weiteren qualvollen Pause sprach die Stimme: Nun gut, ich will dich erretten, aber zuerst musst du den Ast loslassen und darauf vertrauen, dass ich dich erretten werde. Lass einfach los. Meine Hände werden dich auffangen. Der Mann, der über dem Abgrund hing, blickte über die Schulter zu den brennenden Lastwagen hinunter unten im Tal. Und dann rief er: Ist noch jemand anderes hier? Sagt der Autor zu der Geschichte, haben Sie jemals in einer ähnlichen Klemme gesteckt? Haben Sie Gott jemals angefleht, Sie in einer verzweifelten Situation zu retten? Und hat er von Ihnen verlangt, dass Sie ihm Ihr Leben bedingungslos, nachdem wir uns von Gott verlassen gefühlt haben? Halt, Moment, da habe ich eins übersprungen, Moment, geschwind. Haben Sie ihm ihr Leben bedingungslos anvertrauen, haben sie jemals seine Antwort in Gedanken abgewogen und dann den Drang verspürt zu fragen, ist noch jemand anderes da? Es ist nicht immer so ganz einfach, gell? Wenn wir in Not sind. Und dann flehen wir zum Herrn und dann sagt der Herr uns irgendetwas und es gefällt uns vielleicht gar nicht. Oder wir schaffen es nicht. Oder wir denken, das kann doch nicht sein. Den Asch loslassen. Stell dir mal das vor, du hängst am Abgrund. Das wäre die Antwort Gottes: Lass los und ich fange dich. Es ist nicht immer ganz so einfach. Das sehen wir auch hier in diesem Psalm. Vers 3: Am Tag meiner Drangsal suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt, ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Diese ausgestreckte Hände war die Gebetshaltung der Juden im Alten Testament. Finden wir auch in den Psalmen 134 und 143 beschrieben. Wie sie einfach mit erhobenen Händen gebetet haben, ja, die Hände zum Himmel erhoben. Und so schreibt er ja auch in dem Psalm Vers 3, dass er seine Hände ausgestreckt hat nachts. Also er hatte einfach keine Ruhe mehr, auch die ganze Nacht durch. Hat er geschrien und hat nicht abgelassen, steht hier. Seine Hände ausgestreckt und ließ nicht ab. Meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Er wollte keinen billigen Trost haben irgendwie, ja. Nicht irgendwie, wenn einer gekommen ist und sagt, es wird schon wieder. Ja. Das hat er alles auf sich nicht mit zufrieden gegeben. Im Vers 4 wird es eigentlich noch fast schlimmer. Denke ich an Gott? Man würde jetzt sagen, so werde ich ermutigt. Aber wisst ihr, was der Asaf sagt? Denke ich an Gott, so stöhne ich. Sehne ich nach, so verzagt mein Geist. Er denkt nach und er ist betrübt, er ist verzagt, er ist verzweifelt. Und das Allerschlimmste ist eigentlich hier, das ist fast ein ganz schlimmer Vers eigentlich, ja. Dass Gott für ihn kein Trost ist, sondern sogar noch Betrübnis. Weil anscheinend irgendwie alle seine Verheißungen für ihn nicht eintreffen. Und Gott ihn nicht einfach aus der Not rausgeholt hat und sein Gebet nicht schnell beantwortet ist und vielleicht auch nicht so, wie er es von Gott erwartet hat. Kennst du das auch? Du bist in einer ganz schwierigen Klemme und du schreist zu Gott. Und du vertraust ihm. Aber es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Und dann wird es vielleicht noch schlimmer. Und dann fragst du dich, wo sind die ganzen Verheißungen Gottes? Gelten die für mich überhaupt? Dann kommen Zweifel auf. Ja? Das Spurgeon hat zu diesem Vers Folgendes geschrieben. Das fand ich sehr beeindruckend. Ja? Er hat geschrieben: Er, der die Quelle der Freude und des Glaubens ist, wurde zum Schrecken für das aufgewühlte Herz des Psalmisten. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Macht und Wahrheit Gottes haben alle ihre dunkle Seite. Und tatsächlich können alle diese Eigenschaften ganz schwarz aussehen, wenn unser Auge böse ist. Selbst das Licht der göttlichen Liebe blendet uns und erfüllt uns mit der schrecklichen Vorstellung, wir hätten niemals Anteil noch Erbe daran. Und jetzt schreibt er was. Der ist wirklich elend dran, dessen Erinnerung an den ewig Gepriesenen sich als Schrecken erweist. Doch auch die besten Menschen kennen die Tiefen dieses Abgrunds. Sagt das Spurgeon, ja. Selbst die besten Menschen kennen die Tiefen dieses Abgrunds. Ja, das ist schlimm, wenn die Not dann so weitergeht und ihn dazu bringt. Wenn wir Vers 5 lesen, sehen wir auch mit seinem Schlaf, dass er Schlafprobleme hat. Du hieltest offen die Lider meiner Augen, ich war voll Unruhe und redete nicht. In Vers 5 sehen wir, dass er kaum schläft. Die Sorge ihn wachhalte, er sehr beunruhigt ist, sehr von Unruhe getrieben ist. Und er sagt, er redet nicht. Es ist auch so typisch, wenn man in einer depressiven Phase ist, dass die Leute dann meistens nicht mehr viel reden, sehr ruhig werden. Also ich kenne das von mir auch, wenn ich in eine große Schwierigkeit komme und da wie eine Art depressive Phase habe, ja. Da kann man ganz schön schweigsam werden auch. Dem Mann haben drei Dinge gefehlt. Er hatte keinen Schlaf, er hatte keine Ruhe und er hatte keine Worte mehr. Das sehen wir in diesem Vers. Und Vers 6 und 7 noch. Ich durchdachte die Tage vor Alters der Jahre der Urzeit, gedachte ich, ich sann nach des Nachts in meinem Herzen, überlegte ich und es forschte mein Geist. Ja, Selmer hat sich irgendwie, hat sich mit der Sache beschäftigt, mit seinen Schwierigkeiten, hat nachgedacht. Ist ja Nachdenken ist eine gute Sache. Aber Nachdenken kann auch ganz schön zu Problemen werden. Wenn man über eine Sache, wo es keine Lösung gibt oder die man sowieso nicht versteht, zu lange nachdenkt und nachgrübelt, dann wird es zu einem Grübeln. Und hier sagt er sogar, er sagt es ganz ehrlich, ich forschte nach. Das heißt, einer, der unbedingt irgendwie eine Antwort finden will. Er will unbedingt eine Lösung finden für seine Situation. Er will unbedingt einen Ausweg finden. Er möchte es unbedingt gern verstehen und begreifen, warum er in diesem Leid steckt. Ich meine, das geht oft uns oft aus, so, ne? Du bist in was drin und du möchtest schon gern wissen, warum bin ich hier drin? Und wie komme ich da wieder raus? Und so ging es dem Asaf. Er hat Ursachenforschung betrieben, sozusagen. Und dann denkt er zurück an die alten Zeiten, die vergangenen Jahre. Luther übersetzt, glaube ich, an sein Saitenspiel, wenn jemand die Luther-Übersetzung hat, an sein Saitenspiel oder sein Lied in der Nacht. Das heißt, er erinnert sich zurück an Situationen in seinem Leben, wo er Gott erlebt hat und wo er dann Gott gepriesen hat und voller Freude war, dass Gott ihm geholfen hat. Ja? Dann denkt er zurück. Da habe ich doch das mal gehabt und das Schwere erlebt. Ja? Und da hat aber doch das Problem und die Krankheit. Und wie hat doch der Herr wunderbar geholfen? Wie habe ich mich damals gefreut? Meine, einerseits ist es gut, da kommen wir nachher noch drauf, sich zurückzuerinnern. Aber wenn man nur daran zurückerinnert, was anscheinend alles besser war, das führt zu gar nichts. Das führt zu noch größerer Depression. Sein Lied in der Nacht, ich meine, das findet man in der Bibel öfters, das Lied in der Nacht. Der Hiob schreibt davon im Hiob 35, Vers 10, von einem Lied in der Nacht. Und auch die Psalmen sind, und das bekannteste vielleicht in der Apostelgeschichte 16, ja, als der Paulus im Kerker war und dann haben sie in der Nacht gesungen, das war auch ein Lied in der Nacht. Aber zu dem Zeitpunkt war es nicht gut, sich daran zu erinnern. Früher war alles besser, ja. Also wenn ihr das lese, im Prediger 7, Vers 10, da erfahren wir, Prediger 7, Vers 10, sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn nicht aus Weisheit fragst du danach. Also wird er aufgefordert, sagt es nicht, komm nicht auf die Idee, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren? Zu denken, früher war alles besser. Ja. Früher war nicht alles besser. Manches war vielleicht besser. Aber das nützt nichts, sich an diese Sache zu klammern. Das haben auch das Volk Israel hat es gemacht, als sie den Tempel gebaut haben. Ja. In Haggai kann man das lesen. Ja, und dann beim Bau erinnern sie sich an den früheren Tempel. Und dann fangen sie an zu heulen. Der frühere war viel schöner. Was ist denn das jetzt für ein kleiner Tempel im Vergleich zu dem vorher? Und wie war der herrlich? Und wie sieht er jetzt aus? Und der Haggai sagt, das ist nicht gut, was ihr macht. Ihr vergleicht mit früher. Ja? Und das bringt euch in Schwierigkeiten. Vergleiche bringt immer Schwierigkeiten. Wir sollten nicht so viel vergleichen. Ja? Schau, wenn man seine Kinder mit anderen vergleicht, das ist ganz schlimm. Ja? Und dann zu seinen Kindern sagt, aber du, der Paul von nebenan, der ist viel besser in der Schule wie du. Oder der kann besser Fußball spielen oder was weiß ich was. Ja? Ist nicht gut. Und die Kinder untereinander vergleichen ist nicht gut. Wenn ich zu meinem David sage, du, aber David, also die Jenny liest mehr in der Bibel wie du. Dieses Vergleichen ist eine ganz üble Sache unter uns Menschen, das sollte man wirklich bleiben lassen. Das sehen wir hier beim Asach, wo das hinführt, wenn man das macht. So mit, auch mit früheren gute alte Zeiten vergleichen. Ja. Und jetzt sehen wir in Vers 8 bis 10. Jetzt können wir eigentlich den Höhepunkt von dem Ganzen, wo seine Not ihn jetzt hinführt durch das Ganze. Jetzt kommen lauter, also Frage des Zweifels auf und die werde jetzt zum Verzweifeln und des Gott nicht mehr Verstehens und Anklagens und Ängste kommen hier raus, ja, aber sie kommen aus einem verwirrten Zustand. Vers 8 und 9 und 10 sehen wir für ungefähr 5 oder 6 Fragen, je nach Übersetzung, die man hat. Er fühlt sich von Gott verstoßen oder verlassen. Und dann fragt er, ist das endgültig? Ist es jetzt für immer so? Ja, wenn man die Frage lese hier, wird der Herr auf ewig verwerfen, Vers 8, künftig keine Gunst mehr erweisen in meinem Leben, also er bezieht es auf sich, ja. Wird der Herr nicht mehr gnädig in meinem Leben sein? Vers 9, ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört? Vers 10, hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen? Steht ja, das sind ja richtig existenzielle Fragen, gell? Und Nöte. Und wenn du mal in solche Nöte kommst, dann denke ich mal an den Asaf. Da hat schon mal einer das gebetet und erlebt. Und das, ich finde das so wunderbar, dass Gott das niederschreiben hat lassen. Und wenn du und ich in so eine Situation kommen, brauchst du nicht denken, oh, bin ich überhaupt gläubig? Also was kann man doch nicht fragen, ob Gott aufgehört hat, gnädig zu werden. Das ist doch völlig undenkbar. Natürlich ist es undenkbar. Aber man kann in so eine Not kommen und unser Verstand und alles kann so durcheinander sein auch und so erschreckt sein, dass wir solche Gedanken haben, die völlig falsch sind. Ja. Aber solche Gedanken kann man haben. Das sehen wir hier. Er denkt irgendwie, dass Gott nicht gut zu ihm ist. Und er schaut seine schmerzhafte Erfahrung an, die er macht, und fragt, soll das jetzt für immer so bleiben? Fragt sich, ob Gott überhaupt kein Erbarmen mit ihm hat. Ja, und Erbarmen ist ja was ganz Wichtiges. Wir brauchen Erbarmen jeden Tag. Aber da fragt er sich, ist Gott wirklich noch barmherzig zu mir? Das sind schon harte Fragen, gell? Und er kriegt auch, wie wir jetzt dann sehen werden, eine Antwort, ein Stück weit. Also wir sehen, wie Gott sein Gebet erhört und wie aus diesem verzweifelten Menschen ein Mensch wird, der wieder singen kann. Aber wir sehen hier an dem Punkt, bei Vers 10, wenn man da aufhören würde, dass er gar nichts mehr versteht. Und auch Gott nicht mehr versteht. Solche Fragen kommen, wenn man einfach Gott nicht mehr versteht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir auf die Frage, versuchen wir mal auf die Frage, die er hat, die fünf Fragen Antwort zu geben. Das ist ziemlich einfach. Jeder von euch könnte ganz einfach dem Asaf die Frage beantworten. Nehmen wir nur die erste Frage. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Also müssen wir dem antworten? Nein. Natürlich wird er dir wieder Gunst erweisen. Gott ist doch treu. Gott wird dich nicht verlassen. Und Gott wird dich auch nicht fallen lassen. Und jede Frage müssen wir so beantworten mit der Antwort Nein. Jede Frage. Und wir könnten dem auch Begründungen geben, dem Asaf. Ja, aus dem Buch Klagelieder zum Beispiel, wo der Jeremia sagt, seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Seine Gnade und Güte hat nicht aufgehört. Man könnte ihm aus dem Römer Kapitel 8 eine Antwort geben. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Vergangenes, noch Höhe, noch Tiefe. Nichts. Asaf, nichts wird dich scheiden können von der Liebe Gottes. Man könnte ihm aus dem Hebräer 13 sagen, wo steht, Hebräer 13, Vers 5b, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, sagt der Herr. Oder der Manfred Siebald singt es in einem Lied, ich lass dich nicht fallen. Das ist das Gleiche. Asaf, Gott lässt dich nicht fallen. Nein. All diese Frage, die er hat, können wir die Antwort geben, nein. Aber jetzt sehen wir im Vers 11 einen Wendepunkt. Ja? Also wenn ihr gerne in euren Bibeln rummalt, da dürft ihr in Vers 11 so ein Zeichen, so eine Kurve machen. Ja? Es gibt einen Wendepunkt. Raus aus der Sackgasse, zurück. Und Vers 11 ist jetzt ein wichtiger Punkt. Da sagt er, und das will ich mal ein wenig genauer anschauen, weil da gibt es verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Und das ist sehr wichtig, dass man da das richtig versteht. Da sagt er, da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Er sagt, das ist mein Schmerz oder das muss ich so leiden, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Wenn man das so liest, könnte man den folgenden Eindruck kriegen. Gott, die Rechte des Höchsten, also die Macht Gottes, Gott selber, hat sich geändert mir gegenüber. Er ist nicht mehr dasselbe, nicht mehr so gut zu ihm, wie er früher mal war. Er hat sich jetzt in einen Tyrannen verwandelt, ich sage es mal ein bisschen übertrieben, ja. So empfindet er es und das macht seinen Schmerz unendlich groß. So könnte man diesen Vers lesen, wenn man den so wörtlich liest in der Übersetzung, der ich es gelesen habe. Und die neue Genfer Übersetzung, die bringt es auch so auf den Punkt. Da heißt es nämlich, da heißt der Vers folgendermaßen, der Vers 11. Ja, das ist es, was mich so quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Das könnte man so als Fazit irgendwie von seiner verzweifelten Frage nehmen. Aber ich sage euch jetzt eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Es gibt noch andere Übersetzungsmöglichkeiten. Und zwar die alte Lutherbibel, die King James Bibel, also die älteste Bibelübersetzung, die wir haben. Und auch die alte Elberfelder Bibel. Drei sehr alte Bibelübersetzungen übersetzen diesen Vers etwas mit einer kleinen Verschiebung. Und da gibt es noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Und zwar, die Elberfelder Bibel übersetzt es so, da sprach ich, das ist mein Kranksein, der ja, und dann kommt ein Punkt, und dann aber, der Jahre der Rechten des Höchsten will ich gedenken, der Taten des Herrn, denn deine Wunder von alters her will ich gedenken. Da verbindet er den Vers 11 mit dem Vers 12, und macht den Punkt woanders. Ja. Da sagt er, nicht, dass die Rechte des Höchsten sich geändert hat, sondern ich möchte dran mich erinnern an die Rechte des Höchsten. Das ist eine ganz andere Bedeutung. Da wird der Vers 11 praktisch als einzig gesehen, das ist mein Kranksein, warum es mir jetzt so geht. Aber dann der zweite Teil, der Rechte der Jahre, der Rechte des Höchsten will ich gedenken. Und die Lutherbibel, die alte, die bringt es noch genauer auf den Punkt, finde ich. Die alte Lutherbibel übersetzt es so, die Rechte des Höchsten ändern alles. Also das ist nochmal eine ganz andere Betonung. Und das finde ich eigentlich die treffendste Aussage. Hier kommt der Asaf zu dem Punkt, dass mir so schlecht geht, das ist das, was der Herr mir einerseits auferlegt hat, aber wo ich mich auch, jetzt, dass ich mich in so einem schweren Zustand befinde, das ist mein Leid und meine Not, da bin ich auch mit dran selbst beteiligt. Aber, jetzt sagt er eins, die Rechte des Höchsten wird alles ändern in meinem Leben. Das ist die Zuversicht, das ist jetzt ein Siegesschrei praktisch, ja, versteht ihr? Da kommt jetzt ein richtiger Siegesschrei raus. Aber jetzt höre ich, ich sage es mal mit dem eigenen Wort, das steht hier nicht so im Text, ja. Jetzt höre mit meinem ganzen Grübeln auf. Jetzt höre auf mit meinem Jammern. Jetzt höre auf mit meiner verzweifelten Frage. Gott ist der Höchste. Er ist der Allmächtige. Und er wird alles ändern. Und da ergreift er im Glauben jetzt plötzlich die Dinge, die ihm verloren gegangen sind, und hält daran fest. Und jetzt passiert auch was. Jetzt können wir sehen, was jetzt passiert. Jetzt ist eine richtige Wendepunkt gewesen in seiner, sagen wir, depressive Phase. Das kann man auch daran erkennen. Jemand hat es mal untersucht, die ersten 11 Verse, welche Worte da am meisten vorkommen. Gibt es also Leute, die machen das gern? In die ersten 11 Verse kommen die Worte ich, mein und mir. Alles Pronomen auf sich bezogen. 20 Mal vor. Pronomen oder Name Gottes nur 7 Mal. Im zweiten Teil, ab Vers 12, kommt ich, mein und mir noch 3-mal vor und die Name Gottes 20-mal. Merkt ihr, was für ein Unterschied? Der erste Teil, da hat er sich nur mit sich beschäftigt und da ging es nach unten. Im zweiten Teil dieses Psalms sehen wir die zweite Phase in seinem Leben, diesen Siegeszug sozusagen, aus der Depression zur Freude. Da hat er sich mit Gott beschäftigt. Und ich bin da vor kurzem, das fand ich sehr interessant eigentlich, dass manchmal, wenn man so irgendwo im Bibelstudium drin ist oder sich vorbereitet auf ein Predigt, da stößt man manchmal auf interessante Artikel. Habe ich eigentlich tatsächlich einen Artikel in die Hand bekommen von einem, irgend so einem Psychologieprofessor, der einen Artikel geschrieben hat, wie Depression deine Sprache bestimmt. wo man anhand der Sprache eigentlich sehen kann, ob jemand in einer Depression drin steckt. Ja. Hat er untersucht und hat dann gesagt, ich zitiere da mal was draus, und das passt wirklich so eins zu eins in diesem Psalm rein. Er sagt, der Menschen mit Depressionssymptomen nutzen deutlich mehr die Pronomen der ersten Person, wie zum Beispiel mich, mein, ich, mir und so weiter, und viel weniger die Pronomen der zweiten und dritten Person, wie sie, ihr und dein und so. Ja. Dieses Muster lässt darauf schließen, dass depressive Menschen mehr auf sich selbst fokussiert sind und sich weniger mit anderen Leuten verbunden fühlen. Und dann bringt er noch andere Dinge, also wo ich auch wirklich sagen kann, ja, kann ich dem nur recht geben, da hat er was wirklich Interessantes entdeckt und beobachtet. Und das findet man auch hier in diesem Psalm. Der John MacArthur, ein amerikanischer Bibelausleger, hat Folgendes dazu gesagt zu diesem Psalm. Dieser Psalm veranschaulicht eine Therapie gegen Depression. Der Psalmist erklärt nicht die Ursache seiner Verzweiflung, doch war er zweifellos in Schwermut verfallen. Wenn er über Gott nachdachte, veranlasste ihn das nur zu bitterem Klagen. Doch ab Vers 11 ändert sich die Stimmung des Psalmisten, weil er sich auf Gottes Güte und frühere Rettungstaten konzentriert. Seine Klage wird dann zu einem Loblied. Und dazu wollen wir jetzt, das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen, den zweiten Teil, Vers 12 bis 21. Und hier finden wir jetzt den richtigen Weg, wie man befreit werden kann. Egal wie groß und schwierig die Not ist und egal wie tief man in eine Depression auch reinrutscht, ja, es gibt Dinge, die einem helfen. Und hier findet man was ganz Wertvolles und Wichtiges, was uns allen da helfen kann. Und wir sehen das auch, dass jetzt hier einfach sein Blick gottorientiert ist. Er blickt nach oben. Vorher hat er nur nach hinten geblickt, was früher war, in sich selber reingeblickt, überall, nur nicht nach oben. Und er sinkt wieder. Und er redet von Gottes Werken und Wundern und so weiter und was Gott getan hat. Sein Glaube wird dadurch gestärkt und er, obwohl er noch lange nicht alles versteht, vielleicht auch gar nicht versteht, warum da drin ist, aber aus diesem Flehe wird ein Vertrauen. Und er kann jetzt etwas annehmen, was er noch vorher nicht konnte. Er konnte Gottes Weg akzeptieren und das hat er vorher nicht geschafft und wollte es vielleicht auch nicht. Und wenn man Vers 12 bis 15 mal anschaue, da sagt er: Ich will gedenken der Taten des Herrn, ja deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Also, man merkt schon, die Stimmung ist ganz anders. Ja? Das ist eine ganz andere Stimmung. Der Mann hat eine wirkliche Veränderung erfahren. Er sagt, er denkt an den Herrn. Vorher hat er auch nachgedacht. Und es war mehr ein Grübeln und jetzt ist ein richtig gutes, ermutigendes Nachdenken. Er denkt, man kann es, wenn man sich's merken will, an vier einfache Punkte, vier Ws. Also wer es gern sich merken möchte, vier Ws kommen jetzt. Er denkt an Gottes Wesen, das ist das Erste. Wer ist ein solcher Gott wie du? Ja, er denkt daran, wie ist Gott? Das ist hilfreich, wenn man in Not ist und in Schwierigkeiten. Darüber nachzudenken, wie ist Gott? Nicht wie, was empfinde ich gerade? Wie stelle ich mir gerade Gott vor? Sondern wie ist Gott wirklich? Was sagt sein Wort? Wie ist Gott? Über sein Wesen denkt er nach. Er denkt nach über seine Werke, was Gott tut. In unserem Leben, auch in der Geschichte, im Leben von anderen Gläubigen, was Gott tut. Und das dritte W ist, er denkt an seine Wege. Dein Weg ist im Heiligtum, ja. Wie Gott einen führt Und da kann man doch nur in Staunen, wenn man darüber nachdenkt, ja, wie Gott uns führt. Und der vierte Punkt, er denkt an seine Wunder. Nochmal ein Wort mit W. Vier, an diese vier Ws. Und darüber denkt er jetzt nach. Wunder in der Schöpfung, Wunder in der Erlösung, Wunder in Gottes Vorsehung oder Fürsorge. Ja. Das sind mal so drei riesige Bereiche. Die Schöpfung, wo Gott alles gemacht hat. Was sehen wir da für Wunder? Wir sehen jeden Tag ein Wunder, brauchen wir nur auf die Wiese hinausgehen. Und wenn man an die Erlösung denke, ja, und darüber nachdenke, was Gott getan hat, in unserem Leben auch, wie er uns gerettet hat und nachgegangen ist, da verändert sich da unser Herz. Und auch Gottes Vorsehung und Fürsorge, wie er alles geleitet und geführt hat. Ja. Unglaublich, ja, was Gott in unserem Leben auch da in jedem von euch und auch bei mir schon getan hat. Denk mal darüber nach. Wie viel Wunder hat der Herr in deinem Leben getan? Kleine und große Wunder. Ja. Mir ging es neulich so, mir ging es im Kopf gar nicht gut. Ich habe da wegen Probleme gerade, Konzentration und alle möglichen Kopfschmerzen und so. Und mir sind Namen entfallen. Ich dachte, Herr, das gibt's doch nicht. Also, was ist denn los mit meinem Kopf? Funktioniert doch nichts mehr. Mir ist ein Name nicht mehr eingefallen. Gell? Dann habe ich gesagt, Herr, dann bin ich jetzt selber so abhängig, jetzt muss ich dich bitten, sag du mir den Namen. Und der Herr hat mir sofort den Namen gesagt. Ich habe mir den Namen eingefallen. Das ist mir nicht nur einmal so gegangen, sondern schon einige Male in der letzten Woche. Ich habe gesagt, Herr, es tut mir leid, mein Gehirn funktioniert nicht mehr so, wie soll. Sag du mir, wie der Name war oder die Person oder wo ich noch hin, was, irgendwas, wo mir ganz wichtig war, wo ich vergessen habe. Und der Herr hat mir das geschenkt. Gell? Ist doch ein Wunder. Ein Wunder, ja, das kann doch ein Mensch gar nicht erklären. Woher kommt das? Und so ist so viele kleine und große Wunder erleben wir. Und der Asaf hat sich da auch daran erinnert und das hat ihn ermutigt. Er hat ihm seine ganze Depression und seine Not vergessen lassen. Der Werner Gitt hat Wunder so definiert: Wunder sind staunenswerte und außergewöhnliche Taten und Geschehnisse, die Gott oder sein Sohn Jesus Christus tut, wobei die Vorgänge meistens außerhalb der naturgesetzlichen Wirksamkeit ablaufen und einmalig sind. Wir lesen im Vers 13, dass der Asaf wieder redet und wieder singt. Ja. Je nachdem, was für eine Übersetzung man hat, ist da von Reden oder von Singen die Rede. Und da sehen wir, dem sein Mund tut sich wieder auf. Der war verstummt. Und sein Mund tut sich auf und er ist wieder richtig fröhlich geworden. Ich habe mal hier hingeschrieben, der gestürzte Vogel kann wieder singen. Das gilt für jeden von uns. Egal, wo wir stecken und wo wir drin sind, was für Nöte uns treffen. Und der Vers 14 finde ich noch so wichtig eigentlich, ja, den will ich hier besonders noch betonen, bevor wir dann noch zum Schlussstück kommen. Gott, dein Weg ist im Heiligtum. Das finde ich ein großer Vers. Oder andere Übersetzer, dein Weg ist heilig. Der Calvin schreibt dazu, damit könnte mit Heiligtum der Tempel gemeint sein oder aber auch der Himmel. Und der Calvin sagt dann dazu als Kommentar, ich glaube eher, dass es der Himmel ist. Und dass hier der Asaf quasi meint, dein Weg, den du mit uns gehst, der ist vom Himmel her bestimmt, vorgegeben und wunderbar ausgedacht. Das heißt, in dem Sinne, was Gott tut, ist vollkommen, es ist richtig. Alles, was er tut, ist gerade und gerecht, durchdacht, weise, mit Liebe überlegt und ohne Fehler und ohne Sünde. Ja, heilig heißt er, abgesondert von allem Bösen oder von aller Sünde. Da ist nichts Negatives. Es ist alles von Gott her wunderbar überlegt, was er uns zumutet. Es ist ein perfekter Plan. Und das sagt praktisch der Asaf hier. Dein Weg, oh Gott, der ist wunderbar. Ich bin jetzt gerade in Schwierigkeiten, aber dein Weg ist heilig und der ist gut für mich. Du hast dir das gut überlegt, was du mir hier zumutest. Es ist wie Balsam für die Seele, dieser Ausspruch, ja? Dein Weg ist heilig. Gott weiß alles. Also stell dir mal einfach ganz schwere Not vor. Vielleicht bist du ja gerade in einer schweren Not. Ja? Wenn du in einer schweren Not bist. Gott weiß es. Ganz genau. Von A bis Z, was du gerade durchmachst. Er hat alle Macht. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Er kann machen, in einem Fingerschnips kann er irgendwas machen. Er kann Mauern fallen lassen und er kann eine Krankheit wegnehmen. Er kann alles machen. Er ist allmächtig. Und er liebt uns mehr, als je ein Mensch uns lieben kann. Er hat ein tiefes Empfinden für uns auch. Und er hat sich genau für diesen Weg, den der Asaf hier mitmacht, entschieden. Gott hat sich dafür entschieden. Und in meinem, deinem Leben ist es auch so. Und das ist hilfreich, ja? So wie gesagt, Gottes Weg ist heilig. Er hat sich für den Weg entschieden, ganz bewusst. Und hat es vorher geprüft und hat es als tauglich, absolut tauglich empfunden, diesen Weg für mich in mein Leben. Und es ist nicht Plan B. Es gibt eigentlich keinen Plan B. Gott hat immer den Plan A mit uns. Und der ist großartig. Das sagte der Asaf. Und das sehen wir auch, das hatte Asaf ähnlich schon mal in einer anderen Form erlebt, im Psalm 73, da war er auch ziemlich verwirrt und niedergeschlagen, als er die Nachbarn beobachtet hat, denen es alles so gut gegangen ist. Ja. Dann kam auch die Wende im Psalm 73, aber dann ging ich hinein ins Heiligtum. Dann ging ich hinein ins Heiligtum. Und dann sieht man plötzlich einen ganz anderen Blick, ein ganz anderer Asaf. Ja? Und das ist auch unser, das, was der Herr mit uns schenken möchte. Der Vers 15, du bist der Gott, der Wunder tut, du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Das ist jetzt schon ein Ausblick auf die nächste Verse. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Das heißt, Gott, du bist so mächtig und das hast du bewiesen, nicht hier im geheimen Eck, nicht nur im Privatleben von mir, sondern unter ganze Völkern haben das gesehen, was du getan hast. Und da kommt er jetzt auf zu sprechen, auf den Vers 16 bis 20. In Vers 16 bis 20, da sehen wir jetzt eine Veranschaulichung von der Macht Gottes und den Wundern Gottes. Da erinnert sich der Asaf an eine ganz spezielle Situation in der Geschichte des Volkes Israel. An welche? Auszug, genau, aus Ägypten, Durchzug durch das Rote Meer. An diese Situation erinnert er sich, da denkt er jetzt dran. Die Rettung Israels durch das Rote Meer. Und es war damals eine ausweglose Situation. Wenn wir da mal, lesen wir mal Vers 16 und 20. Du hast dein Volk erlöst mit einem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser, sie bebten, ja, es erzitterten die Tiefen. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten die Welt, es zitterte und bebte die Erde. Durch das Meer führt dein Weg, deine Pfade durch große Wasser, doch deine Fußspuren erkannte niemand. Es war eine große Sache, ein Wunder Gottes, das sie hier erlebten. Und es wird hier in 2. Mose 12, 13, 14, 15, alles sehr ausführlich dann beschrieben. Und er erinnert sich an ein Wunder Gottes aus der Geschichte seiner Vorfahren. Wir müssen uns ja daran erinnern, daran erinnern, dass er damals nicht gelebt hat. Er war nicht dabei bei dem Auszug durchs Rote Meer. Er erinnert sich an die Geschichte und erinnert sich an das Wort Gottes. Und da hat er sein ganzes Vertrauen jetzt reingesetzt. Vorher ging es um seine Gefühle und Erfahrungen und jetzt geht es um das Wort Gottes. Da erinnert er sich an die Geschichte. Und hier werde ja uns, wenn man das Nachschlage in, machen wir jetzt aber nicht, das wäre doch ein wenig zu ausführlich. In 2. Mose 14, da sehen wir, dass auch die Rute nicht direkt benannt wird, aber es werden drei Städte genannt, Pi-Hahiroth, Migdol und Baal-Zephon, wo sie dann durchgekommen sind. Die genaue Route ist nicht ganz eindeutig, es gibt da verschiedene Versionen. Möglicherweise war das Schilfmeer nördlich des heutigen Suezkanals bei den Bitterseen oder sogar noch ein bisschen höher, eventuell war es der Balasee, also heute bekannt ist unter Balasee. Und es heißt hier, dass niemand seine Fußspuren gesehen hat. Vielleicht ist das auch ein Hinweis, dass Gott den genauen Weg kennt. Er nennt hier ja die Städte, aber den genauen Weg verborgen hält. Das macht er vielleicht aus dem Grund, weil er nicht möchte, dass es irgendwelche Pilgerstädte gibt, wo wir heute hinpilgern. Er möchte, dass wir an sein Wort glauben, nicht an das, was wir sehen, sondern das, was geschrieben steht. Gott hinterlässt, wenn wir das so sehen, er hinterlässt keine sichtbaren Spuren, sondern es ist wie ein Schiff, das durch das Meer zieht. Ja? Da sieht man erst die Welle, dann ist das Schiff vorbei und dann siehst du nichts mehr, wo das Schiff durchgegangen ist. Er wirkt, bleibt aber selber im Hintergrund. Und es wird hier ganz gewaltig und bildgewaltig und eindrucksvoll wird es jetzt hier beschrieben in den Verse 16 bis 20 mit einem Art Gewittersturm. Ja, wenn man das lesen, mehr lese hier von Donner, von Blitze, von da war was los. Ja. Das wird im 2. Mose gar nicht so genau ausführlich beschrieben, was der Asaf hier sagt. Aber der Asaf, der schreibt hier ein Detail auf, das finde ich auch sehr interessant, ja, wo hier ein richtiges Unwetter noch hinzukommen ist. Wenn man den 2. Mose lesen, sehen wir nur den Durchzug. Die Wasser türmen sich auf, sie ziehen durch, die Ägypter ertrinken. Aber in Wirklichkeit war da ein richtiger Gewittersturm dabei. Hat sich Gott manifestiert und auch, das war eine ganz erschreckende und eindrucksvolle Sache. Wir lesen 2. Mose von einer Wolkensäule, die auf der einen Seite hell war, wo das Volk Israel war, und auf der anderen Seite war sie dunkel, da wo die Israeliten ihnen nachgefolgt sind. Da hat sich die Wolkensäule zwischen sie gestellt. Und also wer das nachlesen will, in 2. Mose 14, Vers 24 und 25, da lesen wir das praktisch, wie die ganze Waage weggerutscht sind, wie alles zusammengebrochen ist bei den Ägyptern. Und vielleicht ist das der Hinweis auf diesen Sturm, den der Asaf hier beschreibt. Auch der Josephus Flavius bestätigt dieses Unwetter während des Auszugs durch das Rote Meer. Hier könnten wir noch viele Stellen lesen, die lassen wir jetzt aber weg. Der Vers 20 noch. Dein Weg war im Meer. Das ist natürlich einerseits natürlich wörtlich zu verstehen. Das war tatsächlich, sind die durch ein Meer gezogen, beziehungsweise durch trockenen Fußes durchgezogen. Gott hat das Meer aufgerichtet, meterhohe Wasserwände rechts und links neben ihnen. Aber wir können den Ausspruch auch bildlich verstehen. Dein Wort war im Meer. Nämlich durch Schwierigkeiten, durch ausweglose Situationen. Hinter ihnen war der Feind, müssen Sie uns das mal vorstellen, wir sind unterwegs, der Herr sagt, ich erlöse euch aus Ägypten, dann stehen sie plötzlich da und schauen nach hinten und dann sehen sie in der weiten Ferne die Ägypter mit ihrer Waage. Ja, Kopf ab. Also, und okay, jetzt können wir ja noch fliehen, aber was ist vor uns? Mehr. Wir können nicht mehr fliehen, es ist aus, wir sind abgeschnitten, Sackgasse, aus. Ja, das war schon, da haben die schon geschrien. Ich glaube, die haben geschrien, das hätte die Nachbarn gehört. So laut. Bin ich dann sicher. Also, und in der Situation hat sich der Asaf auch befunden, deswegen hat er das Beispiel gebracht. So hat er es innerlich auch mit seiner Not irgendwie erlebt. Mensch, ich komme nicht mehr raus, was soll ich da machen? Und wenn man überlegt, wie lange das gedauert hat, bis Gott sich herausgeführt hat, ja, das sind ja viele Plagen vorangegangen. Am Anfang war es ja auch so. Da war große Not, sie sind geschlagen worden, musste mehr produzieren. Und dann schreien sie zu Mose. Mose redet mit Gott, Mose geht zum Pharao. Und was passiert? Es wird schlimmer. Es wird nichts besser, es wird schlimmer. Und bei den Plagen, da tut zwar Gott Gewaltiges, aber es wird fast immer noch schlimmer. Also es steigert sich eine ganze Zeit lang. Ja? Die Not wird erstmal größer. Und dann sind sie endlich draußen und dann sind sie jetzt in der Situation. Und was jetzt? Ja? So kann es uns manchmal im Leben auch vorkommen und gehen, dass man Gott nicht mehr versteht. Und sein Weg mit uns ist heilig, aber sein Weg mit uns ist auch im Meer. Das heißt, durch Schwierigkeiten. Kann es sein, ich habe mir hier eine Frage hingeschrieben, kann es sein, dass Gott uns manchmal in Sackgassen führt? Dass er uns Wege führt, die wir nicht verstehen, wo wir Gott nicht mehr verstehen. Uns frage, ist noch jemand anderes da, der mir vielleicht helfen könnte? Er führt uns manchmal durch tiefe Wasser. Und wenn man sehen, der Herr Jesus in Matthäus 4, Vers 1, am Anfang seines Dienstes, wurde vom Geist in die Wüste geführt. Vom Geist, also von Gott her, geführt, wohin? In die Wüste. Und so ist es manchmal. Wir brauchen nicht erschrecken, ja? Wenn man die Älteren unter euch, die erschrecken sowieso, und die haben noch viel mehr mitgemacht wie ich, ja? Die wissen das. Aber euch junge Leute möchte ich das sagen, Gottes Weg mit uns ist im Meer. Da geht es manchmal auch, führt er uns ganz bewusst durch schwierige Sachen durch. Aber es ist Gottes Weg. Und sein Weg ist heilig. Der letzte Vers noch. Jetzt kommen wir zum Schluss. Vers 21. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Was für ein schöner Schluss von diesem Psalm. Er redet jetzt von Gottes Führung und Fürsorge. Und der Asaf denkt zurück. Hat vielleicht Gottes Führung in seinem Leben in Frage gestellt und die Fürsorge vorher in der ersten 11 Verse. Sich überlegt, Gott, interessierst du dich überhaupt für mein Leben? Warum geht es mir so schlecht? Und wo führst du mich hin? Und jetzt kommt er, wo er über Gott nachdenkt. Er kommt zu zwei wunderbaren Dingen. Er sagt, Gott, du hast uns geführt wie eine Herde durch die Hand Moses und Aarons. Und Mose und Aaron stehen, der Mose steht, der war der große Führer Israels, steht für Führung und Aaron steht für Fürsorge oder einer, der für einen eintritt. Das war der hohe Priester. Also er hat jetzt erst von der Erlösung gesprochen, Vers 16 bis 20. Und jetzt spricht er davon, dass wir einen Hirte haben und einen hohen Priester. Ja. Und daran hat er sich erinnert. Herr, du bist mein guter Hirte. Und du bist mein hoher Priester und Fürsorger. In der Situation der Not, wo ich jetzt drin bin, bist du mein Hirte. Und du wirst mich so durchführen, dass es gut ist. Für dich, zu deiner Verherrlichung und für mein Leben. Und du bist mein hoher Priester, der mich vertritt. Und der für mich eintritt. Und das ist genau das, was du und ich, was wir brauchen in Schwierigkeit und Not. Wir brauchen einen, der uns an der Hand nimmt und führt. Wir brauchen einen, der für uns eintritt und für uns betet und für uns alles tut. Und das ist der Herr Jesus. Der Herr Jesus ist genau derjenige, der das erfüllt. Er ist der gute Hirte, Johannes 10. Er ist der hohe Priester, in Hebräer 4 lesen wir das, und 5 und 8, der für uns eintritt und für uns betet. Und so endet der Psalm mit einem irgendwie offenen Schluss, habe ich den Eindruck. Irgendwie, jetzt ist der Psalm zu Ende, ja. Aber es ist wie so ein offener Schluss. Es gibt ja mehrere Bücher in der Bibel, die so einen offenen Schluss haben. Zum Beispiel das Buch Jona. Ja, interessante Geschichte, aber am Schluss hört es irgendwie abrupt auf und irgendwie wird euch interessieren, was kommt jetzt danach? Und die Apostelgeschichte, die endet auch mit dem offenen Schluss. Und hier der Psalm auch. Das könnte bedeuten, es ist nicht für immer geschafft, Asaf. Es kann wiederkommen. Und wir wissen nicht, ob Gott ihn von seiner Not jetzt befreit hat. Das erfahren wir nicht. Aber wir erfahren auf jeden Fall, dass er seine Seele in der Not befreit hat. Er kann wieder singen. Seine Seele ist befreit worden. Sein Gebet ist beantwortet worden. Vielleicht nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. Ob er aus der Not tatsächlich befreit worden ist, ob er, wenn er krank war, gesund worden ist oder irgendwas, das wissen wir nicht. Kommen wir zur Anwendung am Schluss noch. irgendwie vielleicht auch auf uns ein wenig bezogen. Wenn wir den Psalm lesen, vor allem wenn man jung ist, denkt man vielleicht, naja, wird mir hoffentlich nicht so passieren. Ich vertraue auf den Herrn und ich werfe alle Sorge auf ihn. Und dann ist es gut, wenn man das so macht. Und das wünsche ich dir auch. Aber wir können ausgepowert sein. Wir können ein Trauma erleben, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Ein schlimmes Unglück, das einem passiert. Es können uns Minderwertigkeitsgefühle überfallen oder wir können Missbrauch erleben. Einsamkeit, manchmal auch negative Erziehung oder Beschäftigung mit irgendwelchen dunklen, okkulten Dingen und so weiter. Und schon sind wir unterwegs in die Verzweiflung rein. Das kann uns ganz schnell passieren. Wir dürfen uns niemals über den Asaph stellen, was der hier sagt. Es kann uns so passieren und es kann auch uns treffen. Ja? Das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Aber Gott erhört Gebet. Und wie erhört er es? Er verändert oft nicht die Umstände, sondern uns selber. Wie hat Gott das Gebet von dem Asaph erhört? Ob er seine Umstände verändert hat, wissen wir nicht. Aber eins wissen wir. Er hat den Asaph verändert. Und seinen Blick. Und plötzlich ist der Mann wieder ein richtig fröhlicher Musiker geworden. Ja? Das erwartet man vom Musiker, dass er nicht vorne steht und traurig irgendwie seinen Dienst tut. Der muss ja fröhlich sein, ja. Und er war tatsächlich fröhlich. Und so kann das der Herr auch bei uns tun. Und will das der Herr auch bei uns tun. Auch wenn er manche Umstände nicht verändert, aber uns möchte er verändern. Also der Hauptgedanke einfach nochmal von dem ganzen Psalm ist irgendwie, die Beschäftigung mit Gottes Person, Wunder und Segnungen, ist ein großartiges Heilmittel für einen depressiven Menschen. Beschäftigung aber mit uns selber, das zieht uns nur nach unten. Wenn wir über unser Versagen nachdenken, das ist völlig verkehrt. Wenn wir nachtrauern über gute alte Zeiten, das bringt uns nicht weiter, sondern es macht alles noch schlimmer. Nachgrübeln über Fehler anderer übrigens, das bringt uns auch um. Ja? Manchmal suchen wir dann die Schuld woanders und grübeln darüber nach. Das zerstört uns genauso. Das ist genauso destruktiv. Deswegen, der Morgan Campbell, das war ein Pastor und Prediger in London. Ich glaube, der war kurz nach dem Lloyd Jones dort irgendwie dort in der Gemeinde, wenn mich alles täuscht. Der hat diesen Psalm eigentlich sehr wunderbar zusammengepackt. Der hat gesagt, dies ist ein Lied von der Heilung des Kummers. Es beginnt mit der Entschlossenheit, zu Gott zu schreien und führt dann fort, die Ursache dieser Entschlossenheit zu erklären. Der Vers 11 ist der Wendepunkt des Psalms. Von da an wird Dunkelheit und Kummer zu Freude und Lob. Im ersten Teil verdunkelt große Schwachheit den Himmel. Da ist kein Lied. Im zweiten Teil hören wir ein großartiges Lied und aller Kummer ist vergessen. Der Unterschied liegt darin, dass einer zuerst über seinen Kummer brütet, dann aber aufschaut zu Gott auf dem Thron. In der ersten Hälfte dominiert das Ich, in der zweiten Hälfte wird Gott in seiner Herrlichkeit gesehen. Das kann man noch besser zusammenfassen, geht gar nicht, ja. Paul Gerhardt hat gesungen, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Ja? Bring das zum Ausdruck. Oder jemand mal gesagt hat, wenn du es allein nicht schaffst, dann hilft dir nur der Blick auf Gottes Kraft. Es hat eine Witwe getan, die bei der Renate in der Gymnastikgruppe ist, also bei meiner Frau. Ja? Da ist der Mann gestorben. Und ja, es ist natürlich immer ganz schlimm, wenn jemand stirbt. Und wenn man alt und jahrelang mit jemandem zusammen war, treu an seiner Seite, ja, ist eine gläubige Frau. Und sie hat sich überlegt, sie macht eine Reise. Und das ist eigentlich was ganz Großartiges, ja. Die hat eine Reise unternommen an verschiedene Punkte, wo sie mit ihrem Mann war. Das wollte sie nochmal. Jetzt erst, noch nicht, ich glaube, dieses Jahr war es, gell? Dieses Jahr, ja. Und wie alt ist sie nochmal? Ungefähr 80,
75.
75 Jahre. Hat eine Reise unternommen an verschiedene Punkte, wo sie mit ihrem Mann war. Und kam richtig befreit zurück. Sie hat dann gesehen, was hat sie alles mit Gott erlebt, mit ihrem Mann dort und hier. Und was haben sie da erlebt? Vielleicht war es ein Ort, wo sie geheiratet haben. Ich weiß nicht, welche Orte sie besucht hat, aber mehrere Orte. Und kam nach dieser Reise zurück und hat gesagt: Ich bin so dankbar, was Gott alles Gutes in meinem Leben geschenkt hat. Und das sollen wir tun, gell? Das ist hilfreich. Manchmal braucht man auch mal eine Idee, irgendwas Neues, mal was Verrücktes zu machen, sage ich mal, ja. Wo man rauskommt aus diesem Brüten und Nachdenken über seine Not und seine Schwierigkeiten und wieder aufblickt zu ihm, der alle Macht hat. Und die Luther-Übersetzung, die Rechte des Herrn ändert alles. Er kann alles ändern. Und wenn er uns verändert. Amen.